Das ist übrigens eines der tiefsinnigsten Lieder des Gesangbuches. Man könnte über dieses Lied eine siebenteilige Predigt halten. Ganz geradezu genial formuliert. Aber die erste Zeile spricht uns wahrscheinlich am meisten aus dem Herzen. Dir, dir, o Höchster, will ich singen, ich darf's nur gerade nicht. Eine Botschaft voller Sehnsucht, und die Sehnsucht sollten wir auch nicht abstellen, denke ich. Wir warten darauf. Gerade wurden wieder die Türen geöffnet, um frische Luft hereinzubringen, um einen Luftaustausch zu gewährleisten. Das gehört zu unseren Hygienemaßnahmen. Genauso wie auch der Desinfektionsspender draußen. Es ist ziemlich unangenehm, sich damit die Hände zu beträufeln. Sie riechen anschließend nicht so lecker. Wie wäre das, wenn wir draußen stattdessen einen sprudelnden Wasserhahn hätten mit schönem Frischwasser? Und jetzt draußen, stellen Sie sich vor, wir hätten 35 Grad im Schatten und würden uns zur Kirche herquälen und dürften uns dort die Hände und vielleicht sogar das Gesicht waschen. Ein ähnliches Gefühl müssen jene Moscheen auch auslösen, die in der Wüste stehen und trotzdem, trotz großer Wasserknappheit, vor der Tür noch einen Reinigungsbrunnen bereitstellen. Da geht es ja nicht nur um Reinigung, sondern auch um Erfrischung. Frisches Wasser kann unendlich gut tun. Wir haben es heute davon. Am letzten Tag des Festes, der ja der höchste war, trat Jesus auf. So steht es in Johannes 7. Und er rief: Wen da dürstet, der komme zu mir. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da. Jesus war noch nicht verherrlicht. Ein einstiger Studienfreund von mir ist Pfarrer geworden in einer Kleinstadt. Und direkt vor der Kirche auf dem Marktplatz gab es einen stadtbekannten Berber, Stadtstreicher. Er hat sich buchstäblich totgesoffen. Und mein Freund hatte ihn dann zu beerdigen vor voller Kirche, weil er eben bekannt war. Jener mit der rauen Stimme, der die Leute auf unangenehme und doch auch wieder irgendwie herzliche Weise angepöbelt hat. Sowas gibt es ja. Und mein Freund war klar, er konnte und wollte jetzt keinen Nekrolog halten, keine warmen Worte, die das Leben des Verstorbenen jetzt in ein möglichst gutes Licht drücken. Das wäre unehrlich. Und so begann seine Ansprache mit den Worten: Das Leben dieses Mannes, den wir alle kannten, war vom Durst bestimmt. Er hatte einen Durst, der nie gestillt wurde und der nun sein Leben so früh beendet hat. Und das war mehr als nur Durst nach Alkohol. Es ging um einen Durst nach einem Zuhause, nach Anerkennung, nach Wärme und Liebe. Und so hatte er keinen anderen Weg gefunden, als diesen Durst eben mit Alkohol zu stillen. Ich selbst wohnte als Student am Bahnhofsplatz in Erlangen ein Jahr lang, in einer Wohnung, die auch noch der reformierten Kirche gehörte, sodass bei mir ganz regelmäßig, eigentlich jede Woche, jemand an der Haustür klingelte. Und ich fragte mich bei den vielen Begegnungen, ob diese Menschen einfach gescheitert sind oder ob sie womöglich schlichtweg ehrlicher sind als die anderen. Sie waren alle vom Leben enttäuscht, weil sie große Erwartungen ins Leben hatten. Und ihr Durst nach einem erfüllten Leben ließ sich nicht einfach nur abdämpfen, er wollte gestillt werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Sie haben bestimmt schon mal einen richtigen körperlichen, physischen Durst gehabt, wenn die Kehle ausgetrocknet ist, die Zunge am Gaumen klebt, nach einer langen Wanderung zum Beispiel oder nach einer schweren Arbeit. Ja, es gibt dann nichts Größeres als den Wunsch nach einem kühlen, frischen Wasser. Aber so ähnlich geht es auch jedem, der irgendwann ernsthaft danach fragt, was unser Leben eigentlich erfüllt, was es sinnvoll macht. Jeder, der Durst nach Leben hat. Alexander Solzhenitsyn schrieb in seinem Roman Krebsstation von einem Draufgänger namens Jefrem. Ein vitaler Bursche war das, der nichts im Leben auslässt. Und dann wird er in die Krebsstation eingeliefert. Tödliche Geschwüre vermehren sich aufhaltsam in ihm. Und jener Jefrem, der unbekümmerte Lebemensch, nimmt in einer dunklen Lage ein Buch von Leo Tolstoi in die Hand, Wovon die Menschen leben, heißt es. Und der Titel packt ihn. Solzhenitsyn beschreibt, wie aufgewühlt und durcheinander Jefrem ist. Und er geht in der Krebsstation von einem zum anderen, stellt überall diese Frage, wovon lebt der Mensch? Und er bekommt merkwürdige Antworten. Ein Krankenpfleger kommt zufällig vorbei und sagt unbeholfen, er ist doch klar, der Mensch lebt von seinem Arbeitslohn. Und ein 16-jähriger Schüler, der vor einer Beinamputation steht, flüstert nur leise von der Luft, so als wollte er sagen, es gibt nichts Habhaftes, nichts, das wir anfassen können. Und ein dritter meint vom Wasser und ein vierter vom Essen. Und der gerade erst eingelieferte Parteifunktionär antwortet, darüber kann doch kein Zweifel bestehen, die Menschen leben von der Ideologie, von den gesellschaftlichen Interessen. Solzhenitsyn schreibt diesen Roman so, als ob jener fragende Finger Jefrems, nachdem er jeden seiner Lebens- und Leidensgefährten damit angegriffen hat, als ob dieser fragende Finger jetzt durch die Wand der Krebsstation hindurchstößt und auf unsere Brust zeigt. Wovon leben Sie eigentlich? Von der Arbeit? Von der Rente? Vom Glück? Von der Liebe? Jefrem gibt sich mit den Antworten, die er bekommt, nicht zufrieden und fragt dann bohrend zurück, genügt das zum Leben, wenn es ans Sterben geht? Und deshalb erstens, Jesus stillt unseren Lebensdurst. Das Ganze war im Rahmen des Laubhüttenfestes. Das Laubhüttenfestes war ein Brauch, den man in Israel bis heute noch wahrnehmen kann. Die Leute bauen sich oben auf ihre Flachdächer Laubhütten, provisorische Hütten auf. Die erinnern an den Auszug Israels aus Ägypten, den Zug, wo sie unbehaust waren und durch die Wüste gingen. Es ist gleichzeitig ein Pilgerfest, wo die Leute auch zum Tempel kommen und so gehörte zum Höhepunkt des Festes eine Prozession auf einer breiten Prozessionsstraße, die führte vom Teich Siloa hinauf bis zum Tempel. In goldenen Kannen trugen Priester das Wasser, was sie aus dem Teich Siloa geschöpft hatten, feierlich durch die Straßen nach oben und gossen es oben in eine Opferschale hinein. An dieses Ritual erinnert auch noch Jesaja 12, Vers 3. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Der Sinn dahinter war ursprünglich ganz elementar. Israel feierte und freute sich, dass sie Wasser haben. Natürlich in Bezug auf jenen Zug durch die Wüste, wo Wasser das Lebenselixier, das Überlebenselixier war. Man feierte jetzt die Fruchtbarkeit der Natur und daraus wurde eben jenes Laubhüttenfest, was mit frisch geschnittenen Ästen zusammengebunden wurden. Ein Volksfest ist daraus geworden, mit Jahrmarktsbuden. Eine Stimmung herrschte damals wie bei unserem Stuttgarter Weinfest in besseren Zeiten. Und mitten in diese zentrale Handlung, wo die Priester vorbeizogen mit ihren gefüllten Karaffen, Mitten in diese zentrale Handlung des Wassergießens hinein tritt Jesus auf. Wie ein alttestamentlicher Prophet, so tritt er plötzlich vor die Festversammlung und ruft: Wen da dürstet, der komme zu mir. Und jedem wird schlagartig klar, dass es sich hier um etwas anderes handelt als nur um Wasser. Jesus will ja nicht der Wasserquelle von Siloa Konkurrenz machen. Er spricht von dem, was wir zum Leben brauchen. Wer Durst hat, wer wie jener Stadtstreicher sehnsuchtsvoll nach dem fragt, was er denn zum Leben braucht, der komme zu mir, sagt Jesus. Und mit Sicherheit haben sich damals die Zuhörer gleich an das Wort des Propheten Jesaja erinnert, wo Gott durch den Propheten wie ein orientalischer Wasserverkäufer auftritt und er einlädt: Alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Kommt her, kauft ohne Geld, kauft umsonst. Wie wir es vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Ja, Jesus verwendet hier Worte, die eigentlich nur Gott zustanden. Denn Gott redete durch den Propheten. Und kein Wunder, dass sich damals die Geister schieden und es bald auch zu einer herben Auseinandersetzung kam. Nachzulesen in Johannes 7. Wer Durst hat, komme zu mir. Vielleicht kennen Sie das Gedicht von Wolf Biermann. Das kann doch nicht alles gewesen sein, das bisschen Sonntag und Kinderschreien. Das muss doch noch irgendwo hingehen, die Überstunden, das bisschen Kies und abends in der Glotze das Paradies. Darin kann ich noch keinen Sinn sehen. Das soll alles gewesen sein? Da muss doch noch irgendwas kommen. Nein, da muss noch Leben ins Leben hinein. Da muss noch Leben ins Leben hinein. Jesus verspricht, diesen Lebensdurst zu stillen. Und er weiß, das kann man weiterschalten, und er weiß, was Durst ist. Wenn er am Kreuz hängt und dort mit trockneten Lippen flüstert: Mich dürstet, steckt doch darin mehr als nur der Durst nach Wasser. Jesus hat dort am Kreuz die Dunkelheit, ja die Gottverlassenheit des Lebensdurstes durchlitten und hat selbst erfahren, was es heißt, Sehnsucht nach Leben zu haben. Er hat genau jenen Moment erfahren, den Jefrim von Alexander Solzhenitsyn erlebt hat. Was hält denn mich noch, wenn das Leben zu Ende geht? Er musste sterben, damit wir leben können und unseren Durst gelöscht bekommen. Wen da dürstet, der komme zu mir. Die Menschen haben das erfahren, wie er den Durst nach einem Sinn erfüllt, nach einem gültigen Leben stillte. Nur wenige Kapitel vorher berichtet ja auch Johannes von der Frau aus Sichem, die dort am Jakobsbrunnen Wasser schöpfte. Und zugleich vor Lebensdurst schier umkam. Schon fünfmal hatte sie deshalb ihren Lebenspartner gewechselt. Schauen Sie mal nach in Johannes 4. Sie hatte Durst nach ehrlicher Liebe und nach Geborgenheit, nach einer Heimat, wo sie Ruhe findet. Und Jesus spricht sie dort an und bietet ihr sein Wasser an. Hochsymbolisch am Jakobsbrunnen. Und das Zweite, er macht uns zu Quellen lebendigen Wassers. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Bibel ist ja voll von Bildern, die mit Wasser zu tun haben. Kein Wunder ja in dieser trockenen Gegend. Wohl dem, der Lust hat an den Weisungen des Herrn, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen und wird Frucht bringen zu seiner Zeit. So beginnt das Buch der Psalmen. Wohl dem, der gepflanzt ist an den Wasserbächen. Diese Wirkungen haben Gottes Weisungen, Gottes Lebensregeln und Geboten auf unser Leben. Sie werden zur Quelle und lassen uns Frucht bringen. Aber Jesus bietet hier noch mehr an. Wer in ihn glaubt, ist nicht nur ein Baum, nicht nur ein Wasserkonsument, sondern seinerseits wieder eine Wasserquelle. Und er hat damit auch noch an ein anderes Prophetenwort erinnert, an eines aus dem 58. Kapitel des Jesaja-Buches. Sie merken, es geht heute um ganz viele biblische Bezüge. Dort heißt es, wer dem Hungrigen sein Brot bricht und den Elenden sättigt, wer so im Gesetz des Herrn lebt, der wird wie ein bewässerter Garten sein, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Das ist der Bezug, der alttestamentliche Bezug. Wir sollen Quelle für andere werden, zur Wasserquelle für andere. Ich möchte einige kurze Bilder dazu weitergeben. Sie kennen alle das Tote Meer. Eigentlich ist es ja ein See. Tot ist das Meer deshalb, weil dort kein Leben mehr sich rührt. Fische können darin nicht leben. Es ist viel zu salzhaltig, mineralhaltig. Und das liegt daran, dass dieses Tote Meer keinen Ausfluss hat. Wasser fließt rein, aber nicht durch. Und so wird das Wasser zum toten Wasser. Wir sind nicht Endverbraucher der Liebe Gottes, hat mal ein kluger Mensch gesagt. Wir bekommen sein Wasserzustrom, seine Quelle, aus der wir uns nähren, die uns erfrischt. Aber sie soll durchfließen und auch andere erreichen. Sonst wird daraus womöglich totes Wasser wie im Toten Meer. In Ägypten, das ist das zweite Bild, da gibt es auf den Überlandstraßen in der Wüste solche Betonsilos, offene Betonsilos, und die werden einmal im Monat gefüllt durch einen LKW mit Wasser. Das Wasser dort reicht gerade zum Nichtverdursten für vorbeiziehende Karawanen oder auch mal welche, die einen Motorschaden haben. Aber Freude kommt mit diesem Wasser nicht auf. Wir sind auf einen ständigen Frischwasserzufluss angewiesen. Eben nicht nur einmal im Monat, sondern täglich sollen wir die Nähe Gottes suchen. Im Gebet, im Gespräch mit ihm hineinzuschauen, auch in sein Wort, in den Austausch über ihn. Ihn zu suchen, damit er uns frisches Wasser schenkt. Das ist der Auftrag, den Jesus hier gibt. Und das Dritte, Quellen entstehen ja bekanntlich dann immer dann, wenn Wasser zuvor in den Boden eingedrungen ist. Bei manchen perlt Gottes Wort an der Oberfläche ab, das Erdreich selbst bleibt dann trocken und ausgedörrt. Und deshalb meine Frage an uns, beten wir noch mit der Erwartung, dass Gott uns begegnen möchte? Lesen wir noch die Bibel wie ein Boden, der durch frisches Wasser begossen werden will? Oder sind wir längst hart und glatt geworden wie eine Asphaltdecke? Lassen einfach gar nichts mehr an uns ran. Wir haben schon ein zu betoniertes, dogmatisches System womöglich. In welcher Haltung besuchen wir den Gottesdienst und hören die Predigt? Offen oder schon zu betoniert? Und noch ein Gedanke. Es braucht ja in der Erde auch Schichten, wo sich das Wasser sammelt. So kann es dann einen unterirdischen Strom bilden, der zur Quelle wird. Auch das gehört zur Metapher der Quelle dazu. Auch da nochmal die Frage, nehmen wir uns Zeit für Klärungen, für Sammlungen, für Gespräche? Mancher von Ihnen hat nach Pfingsten ein paar Tage frei. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, damit aus den vielen Tröpfchen wieder etwas Zusammengehörendes wird. Und sei es, dass man sich mal hinsetzt und einem guten alten Freund einen Brief schreibt und zum Papier bringt, was einem gerade geistlich wichtig ist, wenn man das mal verdichtet und sammelt. Soweit meine Assoziationen, die rund um das Bild Quelle sein, sich erschließen. Jesus gibt uns das Wasser des Lebens umsonst und er will, dass wir es weitergeben, dass es weiterfließt, nicht verdunstet im toten Meer, sondern dass wir Quellen des Lebens sind. Die Jünger von Jesus haben das begriffen nach Pfingsten, zogen los, trugen das Evangelium in die ganze Welt. Überall kamen Menschen hinzu, die endlich ihren Durst nach Leben löschen konnten. Sie kennen jene Berichte aus der Apostelgeschichte. Da ist ein Finanzminister aus Äthiopien, der dieses Wasser mitten in der Wüste bekam, im Gespräch mit Philippus. Und dann heißt es so schön, er zog von da an fröhlich seine Straße weiter. Der ist erfrischt worden. Oder die Purpurkrämerin, die Boutiquebesitzerin Lydia in Korinth. Sie bekam das Wasser an einem Sabbatmorgen und stellte dann ihr Haus zur Verfügung für die erste Hauskirche Europas. Ja, diese Geschichte ging weiter. Es gibt unzählige Beispiele von Menschen, die hart waren, wie ein trockener Schwamm, und dann weich und weitherzig wurden durch das Wasser Jesu, das von seinen Jüngern weitergetragen wurde. Denn Jesus sagt, wen da durstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen.